BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr am heutigen Sonntag wieder mit dabei seid. Thema dieser Woche: Niemand hat richtig Lust, in Deutschland zu investieren. Naja, die Aussage ist übertrieben. Es wird schon auch in Deutschland investiert, aber nur noch auf Höhe der Abschreibungen auf alten Investitionen. Echte, wachstumsfördernde und produktivitätssteigernde Investitionen finden faktisch nicht mehr statt. Das zumindest ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die verglichen hat, wie viel es denn kostet, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen der Welt zu investieren. Erschreckendes, aber wenig überraschendes Ergebnis: in Deutschland ist es meist am teuersten. Und zwar signifikant teurer. Kein Wunder also, dass es einen wahren Streik der Investoren gibt. Die Ursachen schauen wir uns an. Wir schauen uns auch an, was man tun könnte, um daran etwas zu ändern, und setzen das Ganze dann in Kontrast zu dem, was unsere Regierung tatsächlich tut. Es ist, wie leider so oft in den vergangenen Wochen, eine sehr bestürzende Folge, aber es lohnt sich, dieses Thema vertieft anzuschauen. Ich hoffe, Sie sehen das genauso. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Wir stehen vor grundlegenden Reformen. Steuerreform, Rentenreform, Gesundheitsreform, Arbeitsmarkt. Das ist ein wuchtiges Paket, das keine Bundesregierung in den letzten Jahren in diesem Umfang angepackt hat. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir vor der Dimension dieser Aufgabe keine Angst haben, dass wir das mit Selbstbewusstsein diskutieren, weil wir gemeinsam unsere Zukunft bestmöglich gestalten wollen. Dass wir uns dabei auch den optimistischen Blick erlauben und nicht den verzagten. Denn wir haben allen Anlass, mutig zu sein, uns etwas zu trauen, uns und uns auch etwas zuzutrauen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wenn Herr Merz nur halb so gut handeln würde, wie er reden würde, stünde Deutschland zweifellos besser da. Doch was haben wir in den letzten Tagen erlebt? Zum einen eine gewisse Aufregung um die Pläne des Volkswagen-Konzerns, 100.000 Arbeitsplätze oder auch mehr in den kommenden Jahren abzubauen. 4 Werke sollen geschlossen werden. Und warum? Einfach deshalb, weil es zu teuer ist, in Deutschland zu produzieren, und vor allem, weil wir keine Preisprämie mehr für unsere Autos in der Welt realisieren, mit der wir die hohen Kosten kaschieren können. Der Wettbewerb ist brutal, und ist vor allem dann brutal, wenn man nicht mehr Technologieführer ist. Hierauf müsste man entsprechend reagieren. Die Gewerkschaften beklagen nun den Stellenabbau, statt die Politik dabei zu unterstützen, die dringend erforderlichen Reformen durchzuziehen. Denn Lohnnebenkosten sind auch Kosten. Hier könnte man was tun, aber die Gewerkschaften sagen nein. Die Gewerkschaften versprechen sich, gegen den Abbau von Stellen einzusetzen. In Wirklichkeit befördern sie Niedergang, weil sie Reformen in Deutschland mit verhindern und einer der größten Bremsen sind. Frau W., davon bin ich überzeugt, das habe ich auch in Interviews gesagt, sollte drastisch handeln, denn aus Sanierung weiß man, es ist wichtig, am Anfang lieber stark einzuschneiden als verzögert. Das ist so wie bei einer Bremsung auf der Autobahn, wo man im Zweifelsfall gleich stark bremst, bevor man dann feststellt, dass man mit langsamem Bremsen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommt. Auf der anderen Seite haben wir eine Politik, die sich selbst lobt, das haben wir gehört, und die vor allem ihr Kernversprechen nicht hält. Die Bundesregierung, die wir jetzt haben, macht so viel Schulden wie noch nie eine Regierung zuvor. Sie ist angetreten mit dem Versprechen, dieses Geld dazu zu verwenden, Deutschland wieder fit zu machen. Eine Bundeswehr, die funktioniert, eine Infrastruktur, die nicht einstürzt, sondern im Gegenteil Weltklasse ist. Die Wahrheit ist folgende. Viele Mittel, die in die Verteidigung fließen, dienen eher dazu, alte Technologien zu erhalten, Panzer zu kaufen, statt Zukunftstechnologien zu entwickeln. Viel schlimmer liegt noch die Tatsache, dass die Bundesregierung weitermacht mit ihren Trickspielereien im aktuellen Haushalt und im geplanten Haushalt, wo Mittel für Investitionen eigentlich umgeleitet werden, um Haushaltslöcher zu stopfen. Man denke nur an die Brücken, die nun plötzlich im Verteidigungshaushalt auftauchen und nicht mehr als Investitionen im Bundeshaushalt. Die Politik versagt bei der wichtigsten Aufgabe. Und wir sehen das bei den Werksschließungen. Wir sehen das bei den 15.000 verlorenen Arbeitsplätzen in der Industrie pro Monat. Wir sehen es aber auch bei den Wachstumsaussichten für die Zukunft und beim Investitionsverhalten. Dass Deutschland überwächst, ist bekannt. Ich möchte aber trotzdem einen Datenpunkt von der OECD in Erinnerung rufen. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat bei uns in Deutschland seit 2015 um weniger als 3 Prozentpunkte zugelegt. Im gleichen Zeitraum stieg es in den USA um rund 40 Prozentpunkte und im Schnitt aller OECD-Länder um 36 Prozentpunkte. Sogar der Euroraum als Ganzes hat sich mit rund 12 Prozentpunkten deutlich besser entwickelt. Das darf alles nicht wundern. Das widerspiegelt die Tatsache, dass Deutschland, wie viele Institute, auch das IFO-Institut vorrechnet, massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Zu hohe Stromkosten, zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie, zu hohe Lohnkosten relativ zur Produktivität. All das fällt uns nun massiv auf die Füße. Die Aussichten sind nicht besser. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat es bereits so formuliert.
Die mittelfristigen Wachstumsaussichten sind auf einem historischen Tiefstand. Das Produktionspotenzial wird bei Fortschreibung aktueller Dynamiken bis nach 2030 jährlich nur noch um durchschnittlich 0,4% wachsen. Danach wird die Wachstumsrate auf 0,7% pro Jahr ansteigen. Insbesondere durch die demografische Alterung sinkt die Anzahl der Erwerbstätigen. Der Beitrag des Arbeitsvolumens zum Wachstum des Produktionspotenzials bleibt bis zum Jahr 2070 negativ.
0,4% Potenzialwachstum. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Schwanken um die Null. Das ist die statistische Beschreibung einer Volkswirtschaft, die faktisch stillsteht. Und die Annahmen sind hier vielleicht sogar noch zu optimistisch, gerade mit Blick auf die Produktivitätsentwicklung. Wir wissen, 2 Faktoren tragen unseren Wohlstand. Die Anzahl der arbeitenden Menschen und die Produktivität jedes Einzelnen. Die Zahl der Erwerbstätigen beginnt zu schrumpfen. Also müsste die Produktivität noch schneller steigen als in der Vergangenheit, um den Rückgang wettzumachen. Doch leider tut sie das nicht. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat den Verfall in einer Zeitreihe dargestellt. Und diese ist ernüchternd. In den 1970er Jahren stieg die Stundenproduktivität im Jahresdurchschnitt um fast 4%. In den 8 Jahren von 2011 bis 2019 waren es immerhin noch 0,9%. In den letzten Jahren ist das Produktivitätswachstum auf Null gefallen und war zeitweise sogar negativ. Treue Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast schon länger begleiten, kennen die Diagnose. In Folge 330 Deutschlands demografische Produktivitätsfalle habe ich über die Studien des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Detail gesprochen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft rechnete vor, dass die staatliche Kapitalstockbildung in den 2010er Jahren um rund 45 Milliarden Euro pro Jahr hätte höher ausfallen müssen, um die gleichen Produktivitätseffekte wie in den 1990er Jahren zu erzeugen. Nichts davon hat sich inzwischen verbessert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Schulden des Staates explodieren. Woran liegt es denn nun, dass die Produktivität stagniert? Es fehlt an Investitionen. Und zwar an staatlichen Investitionen, aber auch an privaten Investitionen.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Wie schlimm es um den Kapitalstock in Deutschland steht, war bereits Thema in Folge 196. Dr. Klaus Michelsen vom Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller hat aufgezeigt, dass letztlich in Deutschland der Kapitalstock, also das private und staatliche Anlagevermögen, überproportional stark gealtert ist. Bei der Modernität lagen wir bereits damals nur noch knapp vor Großbritannien, hinter Belgien, Italien und Frankreich.
Und wichtig ist dann eben, dass man einen vernünftigen Dialog darüber führt. Wie schnell das dann passiert und ob man dann noch schnell genug ist, tja, das hängt dann so ein bisschen daran, wie groß der Schmerz wird. Ja? Also letztlich ist der, wie gesagt, der Reformeifer wird immer dann groß, wenn der Schuh am meisten drückt. Idealerweise sieht man voraus, dass der Schuh dann irgendwann drückt und lässt es gar nicht so weit kommen. Aber die Erkenntnis reift meist erst dann, wenn es wirklich, wirklich, wirklich ans Eingemachte geht. Im Ergebnis können wir im Grunde genommen als Wirtschaftsstandort nur dann bestehen, wenn wir eben auf Innovation und Produktivität setzen.
Der Hintergrund ist ein faktischer Investitionsstreik in Deutschland. Deutsche Unternehmen sind schon seit mehreren Jahren Nettosparer. Das heißt, genauso wie privaten Haushalte sparen sie Geld. Sie investieren also nicht mal ihre Überschüsse. Sie investieren wahrscheinlich im Ausland, aber nicht im Inland. Und hier nun kommen wir zur aktuellen Studie des McKinsey Global Institutes. Titel: Catalyzing Competitiveness, Where Investment Happens and Why. Diese Standortstudie berechnet, was es kostet, in bestimmte Dinge zu investieren in verschiedenen Ländern und Regionen. Und das Ergebnis für Deutschland ist eine wirkliche Katastrophe. Gehen wir Schritt für Schritt vor. Zunächst zu den 3 zentralen Erkenntnissen. Erstens, es wird regional unterschiedlich investiert. Das darf nicht verwundern. China fügt beispielsweise jedes Jahr 3-mal mehr produktive Assets der Wirtschaft hinzu, und zwar relativ zum Bruttoinlandsprodukt, als die USA und Europa zusammen. Das sind die berühmten chinesischen Überinvestitionen, was auch dazu führt, dass die Verzinsung dieser Investitionen deutlich tiefer liegt als bei uns.
Die Investitionstätigkeit in Europa stagniert, in den USA verlagert sie sich und in China setzt sie sich deutlich vom übrigen Feld ab. Diese Divergenz stellt jede Region vor unterschiedliche Herausforderungen. Europa muss seine jährliche Investitionslücke von 800 Milliarden Euro schließen, während es für die USA darum geht, die Investitionen in die Fertigung zu steigern, um Risiken durch Importabhängigkeiten zu verringern. Unterdessen baut China jährlich 3-mal mehr produktives Anlagevermögen auf als Europa und die USA zusammen. Doch die Kapitalrenditen liegen rund 40% niedriger.
Europa müsste also eine Investitionslücke von rund 800 Milliarden Euro pro Jahr schließen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Bei den USA geht es um anderes. Sie haben viele Investitionen in Hightech. Sie müssten aber mehr Investitionen in ihre industriellen Fähigkeiten tätigen, um Importabhängigkeiten zu reduzieren. Besonders schlecht steht Deutschland da, wie McKinsey ausführt.
Die produktiven Nettoinvestitionen in Deutschland sind von rund 2% des BIP vor der Finanzkrise 2008 auf etwa 0,2% des BIP im Jahr 2024 gesunken. Vergleichbare Quoten liegen 2024 bei 23% für China, 14% für Indien, 4% für die USA und 2% für die EU.
Also faktisch 0% vom Bruttoinlandsprodukt für produktive Nettoinvestitionen in Deutschland. Und was sind die Ursachen?
Unternehmen investieren dort, wo sie den größten Erfolg erwarten und wo sie darauf vertrauen können, dass die Rahmenbedingungen eine Investition sowohl ermöglichen als auch rentabel machen. Damit sind Investitionen ein guter Maßstab für die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Wie das Sprichwort sagt, der Beweis liegt in der Praxis. Und der Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist seine Fähigkeit, sowohl inländische Investitionen zu mobilisieren als auch ausländische Investitionen anzuziehen.
Das ist eigentlich keine große Erkenntnis. Natürlich investieren Unternehmen dort, wo es sich lohnt. Vor allem investieren sie nicht dort, wo sie perspektivisch wissen, niemals wettbewerbsfähig zu sein. Das ist einfach banal. Und deshalb müssen wir einfach nur sagen, wieso versteht das niemand? Das Ganze hat ganz simple kaufmännische Gründe. Und für die Politik kann man daraus ableiten, was getan werden muss, um Investitionen in Deutschland attraktiv zu machen. Was sind denn die Gründe? Nun, McKinsey rechnet vor, dass wir in Europa und in den USA typischerweise einen Kostennachteil haben von ungefähr 50% gegenüber den günstigsten Standorten. Das ist dann fast immer China. Bei Forschung und Entwicklung ist der Kostennachteil noch viel größer. Er liegt hier bei bis zu 300%, was vor allem daran liegt, dass es bei uns länger dauert, von der Idee, von der Erfindung, vom Patent zum fertigen Produkt im Markt zu kommen. Hier gilt wirklich, time is money. Nicht zu vergessen sind natürlich die Preise für Energie und andere Vorleistungen. Gerade bei energieintensiven Industrien wie Chemie, Stahl und Halbleitern macht sich das sehr nachteilig für Europa, aber vor allem für Deutschland bemerkbar. Nicht vergessen werden sollten implizite Subventionen wie Steuervorteile, vergünstigte Kredite, günstige Grundstücke und andere Zuschüsse. Hier gibt es Unterschiede zwischen Regionen bis zum Faktor 8. Wechselkurseffekte können die Lücke noch weiter verschärfen. Nur eins ist klar, es ist keine reine Subventionsgeschichte. Es gibt eben viele andere Faktoren. Und Deutschland ist, wie gesagt, das traurige Extrembeispiel. Wir haben keine produktiven Nettoinvestitionen relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Bei 0,2 ist faktisch null. Das liegt daran, dass über den gesamten Lebenszyklus eines Investitionsprojekts hinweg die Kosten je nach Branche um 40-250% höher sind als am jeweils wettbewerbsfähigsten Standort. Nochmal, wenn Sie hier investieren, wissen Sie, dass Ihre Kosten, sagen wir mal im Schnitt, doppelt so hoch sind wie im günstigsten Standort. Wenn Sie dann nichts herstellen, was entweder so viel besser ist als der Wettbewerb oder aber etwas, was sich nicht lohnt, um die Welt zu transportieren, dann können Sie sagen, okay, ich investiere dort, wo es teuer ist. Wenn Sie die beiden Faktoren aber nicht haben, können Sie Investitionen am Standort Deutschland nicht tätigen. Wer also überhaupt noch angesichts dieser Rahmenbedingungen in Deutschland investiert, tut dies entweder aus historischer Bindung heraus oder wegen staatlicher Subvention. Letztere kann man aber nicht dauerhaft durchhalten. Die Analyse von McKinsey ist sehr konkret, weil die Berater sich 10 verschiedene Industrien im Detail angesehen haben. Das geht von Atomreaktoren über Wasserstoffstahl bis hin zu Photovoltaik, große Rechenzentren, aber auch Batterien und die Entwicklung neuer Fahrzeugplattformen für Elektroautomobile. Und wie man es auch dreht und wendet, Deutschland ist meistens der teuerste oder einer der teuersten Standorte. So kostet beispielsweise die Entwicklung einer neuen Elektroautoplattform in Deutschland 3-4 Mal mehr als bei einem chinesischen Hersteller im Heimatmarkt. Das erklärt, warum VW jetzt so massiv Stellen abbauen muss hierzulande. Die Herstellung leistungsfähiger Computerchips ist in Deutschland um 40-50% teurer als in Taiwan und China. Wir könnten aber was tun. McKinsey rechnet vor, dass man 30-80% des Kostennachteils schließen könnte, indem wir 6 Hebel aktivieren. Die müssten natürlich dann auch entsprechend ernsthaft angegangen werden. Der Hebel 1 wäre, die Strom- und Gaspreise auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Der Hebel 2 ist ein Programm zur Steigerung der Produktivität. McKinsey schätzt, dass es ein Potenzial gibt von fast 30% mehr Produktivität durch entsprechenden Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik. Die Lohnkosten selbst sind nicht direkt senkbar, aber die Produktivität könnten wir steigern. Dazu gehören übrigens auch so Themen wie der Kündigungsschutz. Der dritte Hebel sind Bauzeiten und Genehmigungen. In Deutschland dauert es im Schnitt 200 Tage, bis es eine Baugenehmigung gibt, in den USA 60 Tage und in China 40 Tage. Hebel 4 sind Materialkosten. Über Rohstoffnetzwerke, die Kreislaufwirtschaft und direkte Zugänge zu günstigen Vorleistungen vor Ort kann man Materialkostennachteile reduzieren. Ich würde sagen, auch dadurch, dass man beginnt, darüber nachzudenken, mehr Rohstoffe auch in Europa oder Deutschland zu fördern. Hebel Nummer 5 ist das bereits angesprochene Time to Market. Je schneller die Zulassung neuer Produkte erfolgt, je geringer die Regulierung, desto vorteilhafter ist das für forschungsintensive Unternehmen und deren Entwicklungen. Der Hebel Nummer 6 ist das Investitionsvolumen. Hier muss man sicherlich versuchen, im europäischen Mittelfeld zu bleiben. Das bedeutet, in Deutschland müssten wir mindestens eine Vervierfachung der Nettoinvestitionsquote anstreben. Ich werde gleich die Analysen und die erforderlichen Maßnahmen im Gespräch mit einem der Autoren vertiefen. Bevor wir dazu kommen, müssen wir nur eins festhalten. Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Ohne Investitionen gibt es keinen Produktivitätsfortschritt. Und ohne Produktivitätsfortschritt rechnen sich Investitionen nicht und finden deshalb nicht statt. Wie wir aus dieser Spirale herauskommen, das ist die große Herausforderung.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits 2-mal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Jan Mischke, einem der Autoren der Studie, kommen, noch dieser Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer, die noch kein Abonnement des Handelsblatts haben. Zurzeit gibt es das Handelsblatt Special. Für nur 1 Euro können Sie 6 Wochen lang unbegrenzt auf alle digitalen Inhalte des Handelsblatts zugreifen und sich so von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland jeden Tag ein neues, meist nicht so erfreuliches Bild machen. Weitere Informationen finden Sie wie immer in Shownotes dieser Ausgabe und unter handelsblatt.com/sommer26. Doch nun zu meinem Gespräch mit Jan Mischke.
Dr. Jan Mischke ist Partner am McKinsey Global Institute MGI, der Forschungsabteilung von McKinsey für Wirtschaft und Konjunktur mit Sitz in Zürich. Seit 2010 leitet er die Forschung des MGI zu den Themen Produktivität und Wohlstand. Sein Spektrum reicht dabei von der Wettbewerbsfähigkeit und dem Wachstum von Regionen und Ländern, insbesondere Europa, über Infrastruktur, Bauwesen und Immobilienwirtschaft bis hin zu globalem Vermögen und der Stabilität von Bilanzen. Bevor er zum MGI kam, war Jan Mischke 10 Jahre lang als Berater bei McKinsey tätig und betreute Kunden aus unterschiedlichen Branchen und Ländern. Mischke ist Mitautor der Standortstudie Catalyzing Competitiveness, die im Juni 2026 erschienen ist.
Sehr geehrter Herr Mischke, ich freue mich ausgesprochen, Sie am Podcast begrüßen zu dürfen.
Guten Morgen, Herr Stelter.
Herr Mischke, Sie haben eine Studie gemacht zum Thema, wie soll ich sagen, Attraktivität verschiedener Regionen für Investitionen, verbunden mit einer Aussage, die gerade in Deutschland eigentlich für Alarm sorgen sollte, nämlich der Aussage, dass in Deutschland faktisch netto nicht mehr investiert wird. Beginnen wir vielleicht mal ganz kurz, bevor Sie uns die Studie erklären, warum haben Sie es überhaupt gemacht?
Das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern global ganz weit oben auf der Agenda. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt natürlich die ganzen geopolitischen Spannungen, die es einzelnen Ländern prioritärer machen, auch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Es gibt speziell in Europa den Druck seitens Technologiewettbewerb aus den USA, Industriewettbewerb aus China. Es gibt in den USA eine Agenda, eine Reindustrialisierung zu verfolgen. Es gibt in China Nachfrageprobleme. Jede Region hat ihre anderen Gründe, aber alle arbeiten sie massiv an ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Und das Thema wollten wir mit Fakten beleuchten, wo es sonst oft eine sehr schwammige Debatte ist.
Das finde ich gut. Und vielleicht, bevor wir auf die 2% oder 0%, die wir in Deutschland investieren, 2% im Rest Europas kommen, Sie haben sich ja im Prinzip nicht so nur konzeptionelle Gesamtzahlen angeschaut, sondern Sie haben sich ja einzelne Arten von Investitionsprojekten angeschaut. Vielleicht können Sie mir ein Beispiel erklären, was Sie da gemacht haben und wie Sie da gerechnet haben.
Ja, gerne. Also was wir machen wollten, ist wirklich sehr tief gehen mit einzelnen Investitionscases und rechnen, genau wie ein Unternehmen auch rechnen würde, lohnt sich eine Investition in einem bestimmten Land überhaupt und erst recht im Vergleich zu anderen möglichen Standorten. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen, die Herstellung von pharmazeutischen Produkten, speziell haben wir uns da die Monoclonal Antibodies angeschaut. Da gehen wir auf die Levelized Cost, wie wir das nennen. Das heißt eigentlich die Vollkosten, um 1 Kilogramm dieser Substanzen zu produzieren, inklusive aller Kapitalkosten, inklusive der Finanzierungskosten, der Zeitfaktoren und dergleichen, die da reinkommen. Das heißt, wir schauen uns an, was sind die Baukosten für die Fabrik, was sind die Kosten für die Maschinen, die in der Fabrik stehen. Wir schauen uns die Arbeitskosten an, inklusive natürlich die Bereinigung um die Produktivität, die Materialkosten, die Energiekosten, sämtliche anderen Operating Expenditures und dann eben auch, wie schnell kann ich dann mit den medizinischen Produkten in dem Fall am Markt sein? Wie lange habe ich Vorfinanzierungskosten? Wie lange kann ich dann auch meine Patente nutzen?
Also ich will es mal in meinen einfachen Worten. Also Sie sagen im Prinzip, okay, wie viel Geld muss ich am Anfang in die Hand nehmen, das Ding zu bauen? Und dann sagen Sie, das hält meinetwegen 20 Jahre. Was sind die Betriebskosten in den 20 Jahren? Und dann hinterher, was kostet Abriss wahrscheinlich oder wenn man noch oder Restwert null. Aber im Prinzip wirklich zu sagen, Sie schauen sich nicht nur an, wie kostet mir das, kostet mich der Anfangsinvestition, sondern Sie sagen wirklich, was sind quasi die Betriebskosten über die ganze Lebensdauer dieser Anlage?
Genau, und was ist es wirklich, um jetzt in dem Fall 1 Kilogramm dieses Substanz herzustellen, was sind die Economics dahinter? Was ist der Business Case dahinter? Wie vergleicht er sich über verschiedene Standorte?
Und dann ist wäre meine Frage, aber so intuitiv würde ich wahrscheinlich sagen, naja, wenn ich so, wir sind ja alles wahrscheinlich, Sie haben ja grundlegende Produkte angeschaut, das heißt, die Maschinenanlagen halten ja wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte. Die Frage ist dann, ist wahrscheinlich ist die Betriebskosten, im Laufe der Betriebskosten der viel größere Faktor als die ursprüngliche Investition, oder?
Das ist meistens natürlich der Fall über die lange Lebenszeit der Anlagen. Aber die Kapitalkosten sind tatsächlich auch recht signifikant, natürlich je nach Industrie. Und auch die Unterschiede bei den anfänglichen Investitionskosten machen einen signifikanten Unterschied dafür, wo es sich am meisten rechnet. Gerade die Baukosten sind vor allen Dingen in Europa und gerade auch in Deutschland sehr hoch. Und das schlägt dann auf den Business Case durch.
Gut, jetzt haben wir verstanden, wie sie es gemacht haben. Was kommt denn dabei raus? Ich meine, ich weiß, glaube ich, Deutschland ist in 4 von ihren 10 Cases, ist Deutschland das teuerste Land. Ich würde mal tippen, in den anderen 6 Cases sind wir kurz davor, das teuerste Land zu sein. Was sind so die Gründe dafür, warum wir so schlecht abschneiden?
Also vielleicht erst, um es zu kalibrieren, wenn man den Vergleich mit den USA zieht und auch anderen europäischen Ländern, dann ist Deutschland schon noch grob im Rahmen. Ja, und das ist aber natürlich speziell, wenn man dann mit den führenden Investitionsstandorten weltweit und insbesondere China vergleicht, dann ist man in der Regel mindestens 40% teurer, teilweise bis zu 300% teurer. Da sind dann natürlich sehr große Divergenzen. Was das treibt, ist dann eben abhängig vom tatsächlichen Investment Case. Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt in die Polyethylenherstellung, also Petrochemicals, Plastik schaut, das war in Deutschland natürlich attraktiv, als man noch Gas aus Russland hatte, mit den Kosten natürlich jetzt für die Importe von Feedstock ist man ungefähr um einen Faktor 2 abgeschlagen gegenüber Saudi-Arabien. Man ist auch um fast den gleichen Faktor abgeschlagen gegenüber den USA. Man ist nur 10-20% teurer als China, weil auch China natürlich keine eigenen Gas, also nicht in dem Umfang eigene günstige Gasreserven hat, wie das jetzt die USA haben. Ja, da gibt es natürlich Fälle, wo das einigermaßen strukturell ist, beziehungsweise wo auch einfach die geopolitischen Ereignisse nicht gerade zu Deutschlands Gunsten sich ausgewirkt haben. Aber was vielleicht überraschend ist oder für mich und uns überraschend war, ist, wie hoch der Faktor Arbeit reinspielt. Ich gebe da vielleicht ein Beispiel einer Halbleiterfabrik. Das ist ja eine typische kapitalintensive Industrie. Da machen tatsächlich die Kapitalkosten ungefähr die Hälfte der Gesamtkosten aus. Es ist auch eine relativ energieintensive Industrie. Die Stromkosten machen ungefähr 10% der Gesamtkosten aus. Das heißt, man würde eigentlich davon ausgehen, dass der Faktor Arbeit da keine große Rolle spielt. Aber tatsächlich bei dem 40% Kostennachteil, den Deutschland dagegen über Taiwan hat, bei den Vollkosten, ist der größte Unterschied ist der Faktor Bau. Also die Tatsache, dass es schwierig, langwierig und mit hohen Kosten ist, in Deutschland überhaupt so eine Fabrik zu erstellen. Und der zweithöchste Faktor dann die Lohndifferenzen, die nicht ausgeglichen werden durch höhere Produktivität, sondern umgekehrt sogar die Produktivität in Taiwan ist etwas höher als in Deutschland. Und wenn man dann mit 2-3-mal höheren Lohnkosten arbeitet, ist das, was wirklich den größten Unterschied macht.
Vielleicht mal ganz kurz eine Nachfrage zum Thema Baukosten. Baukosten hat ja 2 Komponenten. Das eine ist die Kosten des eigentlichen Baus. Und das andere ist, wie lange es dauert, aufgrund der Tatsache, dass sie Kapitalbindung haben und sie wahrscheinlich eine Kapitalverzinsung angenommen haben. Also wenn ich 3 Jahre baue und quasi 3 Jahre warten muss, bis der erste Cashflow kommt, habe ich schon mit Zinseszinseffekt die Baukosten schon hochgetrieben. Also was ist da wichtiger? Ist es bei uns die Kapitalkosten? Wahrscheinlich würde ich vermuten, sind gar nicht so hoch in Deutschland. Oder ist es wirklich nur die Tatsache, wir bauen einfach so viel langsamer als die anderen?
Ja, das ist also im Vergleich jetzt gerade zu asiatischen Ländern sind es wirklich erstmal auch wirklich die Baukosten, die so viel höher sind. Das geht halt nach wie vor nicht sehr industriell vor in Deutschland und bei gleichzeitig natürlich relativ hohen Lohnkosten, aber auch relativ hohen Kosten für Zement, Stahl und dergleichen. Das sind alles natürlich Produkte, die in China günstiger sind am Markt. Das ist tatsächlich der Faktor, der erstmal jetzt in einer traditionellen Industrie mehr eine Rolle spielt, weil die Verzögerungen, die sind oft relativ vorne, noch bevor ich wirklich das Kapital habe in die Hand nehmen können. Das Bild dreht sich dann und wird viel mehr zeitkritisch, sobald man in sehr innovative Industrien geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel neue Medikamente herstellen will, dann habe ich ein gewisses Zeitfenster von Patentschutz. Und wenn ich das Medikament 2 Jahre früher herstellen kann, dann mache ich Geld. Und wenn es 2 Jahre länger dauert, mache ich das weniger. Und da haben wir auch in einigen Interviews wirklich Beispiele gehört, dass Unternehmen sagen, die Fabrik für meinen neuen Wirkstoff, die stelle ich genau dahin, wo jemand einen vorgenehmigten Standort bieten kann, mit Anschlüssen für Utilities und dergleichen. Dann kann ich sofort loslegen und dann relativ rasch in die Produktion gehen. Wenn ich erst 3 Jahre Genehmigung abwarten muss, dann ist der Case nicht mehr rechenbar.
Das ist klar, weil der Patentschutz bei Pharma ja beginnt quasi, glaube ich, bei Einreichen des Patents. Und dann habe ich eben jeder Tag, den ich brauche, bis ich das Produkt auf dem Markt habe, ist ein verlorener Tag, ganz klar. Weil die guten Profite habe ich halt nur innerhalb der Patentschutzphase, klar.
Genau, und da gibt es natürlich dann Möglichkeiten, dass man mit Contract Manufacturing und dergleichen schon relativ schnell losgeht und nicht erst neue Standorte abwartet. Aber je nachdem, was dann natürlich auch für das eine Unternehmen, das spezielle Unternehmen wichtig ist, kommt es ja sehr auf die Bauzeiten an. Andere Beispiele da sind zum Beispiel die Leading-Edge-Halbleiter. Da muss ich einfach schnell am Markt sein, um da auch entsprechend die Volumina, die Preise und so weiter zu bekommen. Oder auch bei Data-Centers ist der Faktor Zeit wirklich das, was am stärksten spielt.
Okay, jetzt haben wir festgehalten, in Deutschland dauert es zu lange zu bauen, es ist zu teuer zu bauen. Jetzt haben Sie aber schon darauf hingewiesen, Produktivitätslücke. Und das finde ich total spannend, weil dass Deutschland hohe Löhne bezahlt, ist ja lange schon bekannt. Die Schweiz übrigens zahlt ja auch hohe Löhne. Und in der Vergangenheit hat man immer gesagt, ist ja kein Problem, die Deutschen sind noch produktiver als die anderen. Ich würde tippen, die Schweizer sind immer noch produktiver, aber scheinbar haben Sie festgestellt, die Deutschen sind nicht mehr so produktiv, wie sie glauben zu sein.
Ja, das ist tatsächlich eins der spannendsten Ergebnisse an der Studie, wenn man, wie Ökonomen das üblicherweise tun, auf die nationalen Statistiken schaut, dann ist es natürlich nach wie vor so, dass Deutschland, aber auch die USA oder die Schweiz in ihren Industriesektoren einen Faktor 3, 4 oder dergleichen produktiver sind als jetzt zum Beispiel China.
Mhm.
Das, was dabei vergessen wird, ist, dass man da nicht das Gleiche anschaut und vergleicht. Man vergleicht im Endeffekt eine hochautomatisierte Automobilproduktion oder auch Innovationstätigkeiten im Pharmabereich, die zählen ja auch in der Regel in den Industriesektor rein, in Deutschland mit mittelständischen Textilherstellern in China. Da hat man natürlich einen großen Produktivitätsunterschied nach wie vor. Wenn man sich aber jetzt neue Standorte für relevante Technologien, ob das jetzt eine Batteriefabrik, eine Halbleiterfabrik, eine Autofabrik anschaut, dann wird die mittlerweile überall auf der Welt am global führenden Standard aufgebaut und die Produktivitätsunterschiede verschwinden größtenteils. Da, wo sie noch vorhanden sind, oft zugunsten von China und asiatischen Standorten, weil man da tatsächlich mit noch mehr Robotik, mit noch mehr Dark Factories arbeitet und in gewissen Industrien dann noch Skaleneffekte hat und Lernkurveneffekte hat. Die Unterschiede sind oft relativ gering, aber dann oft zugunsten Asiens.
Wir kommen auch auf andere Faktoren, die dazu führen, noch zurück aus dieses Thema Energie, wenn wir noch kurz besprechen. Aber vielleicht an der Stelle mal kurz eingeschoben. Eine wichtige Voraussetzung für Produktivität sind ja Investitionen. Das haben Sie ja gerade gesagt. Leading-Edge-Anlagen sind produktiver als alte Anlagen. Gleichzeitig haben Sie gerade gezeigt, dass eben in Deutschland zu investieren oder in einigen anderen Ländern auch, aber vor allem in Deutschland zu investieren, sich einfach weniger rechnet als woanders. Mit der Folge, dass die Nettoinvestitionen auf faktisch null gefallen sind. Das heißt, die Bruttoinvestition abzüglich der Abschreibung des Kapitalstocks, habe ich es verstanden, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders definiert haben, ist null, deutlich tiefer als woanders. Selbst Frankreich hat, glaube ich, 2%, der EU hat 3%, USA hat 4%, China, Indien deutlich darüber. Das ist die Frage für mich so ein bisschen Hen oder Ei. Ist das die Folge von zu wenig Rentabilität, aber gleichzeitig ohne diese Investitionen kriegen wir die Produktivität nicht hoch?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Teufelskreislauf, den man schaffen muss zu unterbrechen. Wenn man mehr investiert, steigert man die Produktivität, man steigert aber auch das Wirtschaftswachstum. Mit dem Wirtschaftswachstum gibt es mehr Nachfrage, mehr Bedarf für Investitionen auch über die Nachfrageseite und das ganze Schwungrad läuft. Das kann aber auch leider rückwärts laufen. Und Deutschland ist natürlich jetzt seit 5 bis 10 Jahren mehr oder weniger in der Stagnation. Und das ist eine schwierige Situation. Das muss man brechen. Ein Stück weit sind da ja jetzt auch Bemühungen unterwegs, sowohl auf der Nachfrageseite, was im Bereich Verteidigungshaushalt, Infrastrukturausgaben und so weiter läuft. Teilweise durch Reformen, die es einfacher machen sollen, in Deutschland zu investieren. Das ist aber natürlich auch ein Thema, wo dann Unternehmen gefragt sind, sich zu überlegen, wie kann ich denn Investitionen wieder rentabel machen? Ja, und um Ihnen ein Beispiel zu geben, vielleicht wenn man über den großen Teich schaut, fast alles Investitionswachstum in den USA findet im Tech-Bereich statt, weil es da einfach auf die Kosten nicht ankommt. Ja, also wenn man tut, die andere nicht können, dann kann man auch
teurer sein, klar.
Teurer sein, genau.
Gut, das heißt auch Klartext, die deutsche Wirtschaft ist nicht innovativ genug. Weil sie nicht innovativ genug hat, sie nicht genug Investitionsprojekte, deren Rendite so hoch ist, dass man die Kostennachteile Deutschlands bei Bau, bei Lohnkosten und so weiter kompensieren kann. Und deshalb findet Investition nicht statt.
Das ist ein Stück weit der Status quo und da muss man jetzt dran arbeiten. Da kann man im Prinzip an allen diesen Punkten ansetzen und das Bild drehen.
Bevor wir auf das, was wir jetzt tun können, kommen. Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, Lohnkosten. In der Studie spielt Energiekosten aber auch eine erhebliche Rolle. Sie zeigen ja, dass wir energetisch, da gibt es ja Zahlen, was eigentlich keine Neuigkeit ist, dass wir im Prinzip, was Energie betrifft, X-Faktoren teurer sind als andere Länder. Und übrigensweise auch innerhalb Europas, also nicht nur gegenüber China. Also in der Frage, wenn wir jetzt mal die Zusammenfassung machen Deutschlands, wir bauen zu lange, wir bauen zu teuer, wir sind zu teuer relativ zur Produktivität und dann haben wir noch zu hohe Energiekosten.
In der ökonomischen Theorie und in der Handelstheorie geht es ja immer so um diese Idee des komparativen Vorteils, dass man vielleicht höhere Lohnkosten hat, aber dann produktiver ist oder dass man höhere Energiekosten hat, aber dann mit höherem Kapitalansatz arbeitet, dass man vielleicht niedrigere Verzinsungskosten hat. Irgendwo gleichen sich dann diese verschiedenen Faktoren aus und es kommt dann raus, dass man in manchen Industrien eben wettbewerbsfähiger ist und in anderen weniger. Das Bild, das sich derzeit für Deutschland, aber zu einem guten Teil auch für Europa in Breite und die USA darstellt, ist, dass man auf allen Faktoren weniger wettbewerbsfähig ist als viele asiatische Standorte und eigentlich auch quer durch alle 10 Investitionsfälle, die wir gerechnet haben, weniger wettbewerbsfähig ist. Also das ist tatsächlich kein besonders dankenswertes Bild. Da muss man ansetzen, ja.
So, jetzt haben wir die Situation, ich habe ein anderes Gespräch mal geführt, schon vor vielen, vielen Monaten. Und das ist auch mittlerweile, glaube ich, Common Sense. Wir haben ja auch noch andere Themen. Wir sind gefangen in einer Investitionsfalle, dass wir eher Mid-Tech haben und kein High-Tech. Also wir wissen, einer der Gründe sind die hohen Kosten des Scheiterns, also im Prinzip die hohen Kosten, wenn es darum geht, Personal abzubauen und so weiter, was im Prinzip Projekte auch noch riskanter macht. Also wir haben jetzt ja vorhin, das ergänze ich jetzt, wir haben ja Ihre Rechnung, die im Prinzip sagt, einfach so selbst Risiko unadjustiert, also ohne welche Risiken zu haben, das Produkt nicht fliegt, ist der Standort schon benachteiligt. Und dann kommt auch hinzu, dass die Kosten für den Fall, dass es eben nicht funktioniert bei einer riskanten Investition, auch noch deutlich höher sind. Dann ist natürlich klar, dass hier nicht investiert wird. Die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Ich glaube, jetzt die Politik kann jetzt nicht rausgehen und kann sagen, wir kürzen einfach mal die Gehälter um 30%, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Politik könnte was machen, Thema an Lohnnebenkosten. Nebenkosten werden alleine auch nicht genügen, um die Kostennachteile wegen der Produktivität einzufangen. Jetzt natürlich die Frage, Sie haben die Studie gemacht, Sie haben aber auch ein paar Vorschläge, was wir tun können. Ich glaube, Sie sagen, wir könnten ja bis zu 80% des Kostennachteils vielleicht kompensieren, je nach Bereich, 30-80%. Also wir haben Hebel in der Hand. Welche Hebel haben wir denn?
Ja, vielleicht will ich tatsächlich kurz noch auch einsteigen auf Ihren Punkt von Cost of Failure. Den haben wir natürlich in der Studie, in diesen Investitionsfällen, haben wir jetzt keine Failure-Wahrscheinlichkeiten und dergleichen berücksichtigt. Ist aber ein ganz entscheidender Punkt, den wir in anderen Studienarbeiten sehen. Wir haben eine große Studie gemacht zur Produktivität auf Firmenbasis in verschiedenen Ländern. Es ist ganz erstaunlich, dass das massiv konzentriert ist. In Deutschland sind das tatsächlich 29 Firmen, die in einer Stichprobe, die ein Drittel der deutschen Wirtschaft ausmacht, die Hälfte des gesamten Produktivitätsfortschritts ausmachen. Was ist daran das Spannende jetzt für das Thema Cost of Failure? Es sind auch ungefähr die gleiche Anzahl von Unternehmen, die dann alles wieder zunichte machen, weil sie rückwärts laufen. Ja, und das ist ein Phänomen, das vor allen Dingen in Deutschland, aber auch breiter in Europa verbreitet ist, dass es offensichtlich Unternehmen sehr schwierig finden zu restrukturieren, dass es sehr schwierig ist, dann Marktanteile und Ressourcen zu schieben in produktivere Unternehmen. Und dieser Effekt kostet Deutschland im Vergleich zu den USA einen vollen Prozentpunkt Produktivitätswachstum. Das ist der gesamte Unterschied im Produktivitätswachstum zu den USA, kann man nur durch diese fehlende Reallokation erklären.
Pro Jahr nehme ich mal an.
Pro Jahr.
Das ist total.
Wenn man das mal über 10, 20 Jahre aggregiert, spricht man hier von 20% ungefähr Produktivität. Das ist ungefähr so das Dreifache der Gesundheitsausgaben in Deutschland. Das Doppelte bis Dreifache, ja. Also man spricht dann immer so über, oh, dann habe ich hier eine Gesundheitsreform und hier eine Rentenreform und so weiter. Diese Probleme könnten wir alle lösen, wenn wir es schaffen würden, den Standort Deutschland dynamisch so zu gestalten. Das alleine würde mehr ausmachen als viele der Dinge, die derzeit diskutiert werden.
Und das heißt im Klartext, wir müssen im Prinzip es erleichtern, den führenden Personal abzubauen. Ich meine, da gibt es also im Prinzip geht es ja darum. Es geht darum zu sagen, wir gehen Richtung dänisches Modell, Flexicurity. Wir erleichtern die Einstellung und das Entlassen von Mitarbeitern. Dafür sind diese besser abgesichert. Und wir machen auch solche Konzepte, die diskutiert werden, dass man Abfindungen dann steuerfrei bleiben, wenn man sich innerhalb bestimmter Zeit einen Job sucht und etc. etc. Also es gäbe ja Möglichkeiten, das zu tun. Und ich finde den Vergleich mit den Gesundheitskosten so fast faszinierend, weil sie nämlich zeigt, welche Hebel wir haben, die Wirtschaft zum Wachsen zu bringen und damit andere Probleme lösen. Was nicht heißt übrigens, ich zitiere McKinsey immer mit den 40 Milliarden Digitalisierungseinsparungspotenzial im deutschen Gesundheitswesen. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte, aber es würde zumindest alle Reformen erleichtern.
Das ist langfristiges Produktivitätswachstum fast das Einzige, worauf es ankommt. Damit kann man alle Probleme sonst lösen. Fast alle, ja. Gibt es natürlich ein paar geopolitische Themen und so weiter, die sind und soziale Themen. Aber letztlich eben, man hat dann die Ressourcen, um andere Probleme anzugehen. Deswegen ist das so wichtig, darauf zu schauen. Wie Sie sagen, Beispiele Dänemark oder Schweiz haben die Themen besser im Griff. Da gibt es natürlich auch noch andere Themen, außer auf der Arbeitsmarktebene. Es geht auch generell um Dynamik der Märkte, um Unternehmensneugründungen, um Bankruptcy und dergleichen. Da gibt es relativ viele Themen. In den USA, die Tatsache, dass Sears als große Department Store Kette pleite gegangen ist und deren Marktanteil sich dann wiedergefunden hat in einem Unternehmen wie Amazon, das zum Zeitpunkt etwa viermal so produktiv war wie Sears. Dieser eine Effekt findet man mit mehreren Basispunkten in den Gesamt-GDP-Statistiken der USA wieder. So wichtig ist das. Ja, und dann kann man jetzt natürlich überlegen, wie sehen die denn entsprechenden Effekte aus in Deutschland und welche Unternehmen kämen da vielleicht in Frage?
Ja gut, wir wissen einige, die pleite gehen können oder aus dem Markt ausscheiden. Ja, leider haben wir natürlich das Amazon nicht. Also insofern, klar, wir sind wieder bei dem Thema Innovation. Hätten wir mehr Innovation hätten, könnten wir uns das leisten. Aber gleichzeitig haben wir ja nun Industrien hier, die wir nicht einfach aufgeben können. Solange wir die Innovation nicht haben, sollten wir die Industrien, vielleicht sollten wir denen zumindest Rahmenbedingungen geben, dass sie hier bestehen können. Und da haben wir ja Hebel in der Hand. Ich meine, wir haben Energiekosten, wir könnten Bürokratie abbauen, wir könnten Prozesse beschleunigen. Also wir haben ja Hebel, womit man sagen kann, okay, wir schicken unsere Unternehmen oder unser Standort nicht mit so vielen hausgemachten Problemen in den Wettbewerb, sondern machen die Rahmenbedingungen leichter.
Wenn man jetzt wirklich dann auch die Brücke schlagen will, wieder auch zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, dann muss man sicher auf der einen Seite versuchen, an allen diesen Kostenhebeln zu arbeiten. Jeder Industrie ist der eine wichtiger oder der andere wichtiger. Wenn man auf das Thema Bau schaut, da gibt es sicher Reformmöglichkeiten beim Thema Genehmigungen. Da gibt es auch sicher regulatorische Vereinfachungen, die man machen kann. Da gibt es aber auch auf Unternehmensebene viel mehr Möglichkeiten, das Ganze industriell durchzuführen, zu modularisieren, zu produktisieren und viel mehr Bautätigkeiten in Fabriken zu verlagern. Das ist also nicht nur ein Thema für die Politik, sondern auch Unternehmen dürfen da durchaus mutiger vorangehen. Das zweite Thema ist natürlich dann das Thema der Lohnkosten. Ich glaube, wie Sie auch schon gesagt haben, keiner kann es sich auch nur wünschen, geschweige denn umsetzen, da signifikant wieder die Löhne nach unten zu machen. Das wäre sicher nicht der richtige Weg, sicher nicht im Interesse der Bürger und der Arbeitnehmer. Der bessere Weg ist da, die Produktivität nach oben zu bekommen. Da gibt es natürlich viel Potenzial durch weitere Robotik jetzt gerade im Industriebereich, aber auch vor allen Dingen durch künstliche Intelligenz. Und da muss man natürlich dann als ein Standort wie Deutschland schon auch sehen, wie kann man in dem Bereich führend werden. In der Regel ist es ja so, dass neue Technologien vor allen Dingen da zum Einsatz kommen, wo sie auch entwickelt werden. Das heißt, die Idee, dass man sagt, wir gucken uns das einfach mal ein bisschen von außen an, was da in den USA und dann in China passiert und dann gucken wir, wie wir das einsetzen und werden dadurch irgendwie ein führender Standort, ist ein Stück weit absurd. Man muss hier schon noch ein bisschen weiter vorwärts gehen und da gibt es ja auch Möglichkeiten für Deutschland tatsächlich auch global führende Rollen einzunehmen im Bereich industrielle KI, im Bereich KI im Gesundheitswesen, vielleicht auch jetzt mit den Verteidigungsausgaben im Bereich autonome Drohnen und dergleichen. Da gibt es ja Möglichkeiten, dass man da wirklich vorangeht und dann darüber auch wieder die Produktivität in der Breite massiv erhöht.
Sie haben gesagt, die Unternehmen haben Hebel in der Hand. Das stimmt. Wobei ich jetzt als Unternehmer sagen würde, okay, ich könnte jetzt versuchen, modular zu bauen, industriell zu bauen, habe aber ja trotzdem noch einen Kostennachteil wahrscheinlich in Deutschland. Weshalb ich die Frage, die ich aufwerfen muss, naja, wenn ich es eh machen muss, dann gehe ich halt in ein anderes Land, wo man eh schon modular baut, ist für mich einfacher. Also würde ein Schritt zurück, ich glaube, es setzt schon sehr viel Patriotismus voraus, dann zu sagen, ich mache das im Land. Also ich glaube, der Staat sollte schon, die würde ich jetzt nicht ungern rauslassen beim Thema, ich würde schon sagen, Rahmenbedingungen sind wichtig. Wenn wir dann auf die neuen Industrien blicken, Sie haben natürlich vollkommen recht, auch da brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen. Ich meine, eine Hebel wäre die Beschaffungspolitik der Bundeswehr. Also die Bundeswehr muss natürlich dann auch entsprechend innovative Unternehmen beauftragen und Startups und nicht nur die bestehenden Spieler beauftragen. Also sage ich jetzt, ich sollen sich jetzt nicht über konkrete Unternehmen äußern, aber ich würde sagen, das heißt, ich komme schon auf die Rahmensetzung nochmal zurück, weil die Unternehmen natürlich dann manchmal auch so ein bisschen im Regen stehen gelassen werden in der Rahmensetzung und dann eben in ihrer Investitionsentscheidung entscheiden, indem sie eben woanders investieren und nicht in Deutschland. Vielleicht nehmen wir nochmal ganz konkretes Beispiel Stahl. Sie haben mit Stahl, rechnen Sie ja vor in Ihrer Studie, Energiekosten natürlich der entscheidende Hebel. Ich glaube, allein 90% des Kostenunterschieds zwischen Oman und Schweden. Dann wäre es doch eigentlich so, dass das, was Sie gesagt haben, natürlich gilt, aber nicht für alle Branchen, weil Sie eigentlich sagen würden, es gibt doch einige Branchen, die wahrscheinlich in Deutschland keine Chance haben zu überleben. Das heißt, Sie sollen jetzt nicht Stahl sagen, habe ich mal abstrakter. Oder sagen Sie, eigentlich können wir in jeder Branche wieder Wettbewerbsfähigkeit herstellen, wenn wir die Hebel aktivieren.
Also wenn man nüchtern auf das Bild schaut, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wo hat man in Deutschland langfristig dann auch Wettbewerbsvorteile oder die Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Im Status quo sind die Energiekosten in Deutschland einfach höher als in anderen europäischen Ländern. Ja, da würde ich jetzt wirklich mal erstmal auch im ersten Schritt beim Thema Europa bleiben. Da hat man einfach in Spanien mehr Sonneneinstrahlung. Und damit ist man strukturell günstiger bei der Solarstromherstellung. Das kann man mit keinem Schema zur Förderung von Solaranlagen auf dem Dach oder dergleichen lösen. Das ist einfach Geologie oder Geografie. Man ist mit Wasserkraft in Schweden günstiger bei der Stromerzeugung als in Deutschland. Und solange man da nicht wieder drüber nachdenkt, auch in Themen zu gehen, wie wiederum eine Öffnung für das russische Gas zu machen oder Atomenergie oder letztlich in Kernfusion geht, ist das relativ schwierig, hier für Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das kann man jetzt überlegen, ob man dann sagt, aus strategischen Überlegungen, aus sozialen Überlegungen mache ich hier Subventionen oder man sagt, nee, langfristig schaffen wir es mit Kernfusion und anderen Technologien wieder wettbewerbsfähig werden und in der Zwischenzeit erhalte ich diese Industrien oder ob man dann halt sagt, letztlich muss man eigentlich eine Restrukturierung hier auch einleiten und im Idealfall dann sehen, dass diese Industrien trotzdem in Europa bleiben und dann eben zum Beispiel nach Spanien gehen, anstatt dass sie sich komplett nach China oder in den Mittleren Osten verlagern.
Wir haben ja jetzt gerade eben gesagt, KI und Automation wäre, oder Automation, Robotik wäre der Hebel. Jetzt haben Sie ja einen Blick auf die Unternehmenswelt. Ich meine, Sie haben gesagt, wir haben da eine Chance. Die Frage ist, wie realistisch ist diese Chance? Ich meine, sind da die Rahmenbedingungen so, dass es richtig ist? Also haben wir die Kompetenzen? Jetzt würde man natürlich wieder sagen, okay, Rechenzentren, Kosten, Energie, haben wir auch nicht so viel Kompetenz. Aber und vor allem kaufen wir Technologie ja vor allem aus dem Ausland zu. Also wie, das ist eine leinhafte Frage. Also jetzt meine, die KI, die ich nutze, ist aus den USA. Die Robotik, ja, wir haben auch in Deutschland Startups, aber wir wissen, dass die Chinesen, was die Robotik betrifft, zumindest nach Presseberichten, sehr, sehr weit sind. Also sind wir hier im Aufholjagd oder gibt es hier einfach aufgrund der Kombination, dass wir bestehende Unternehmen haben, bestehende Technologien gut beherrschen und quasi mit KI verbinden, haben wir dadurch dann einen Wettbewerbsvorteil, weil wir eben diese Technologien schon haben und andere nicht haben. Also wo würden Sie es dann konkret erfassbar machen und sagen, jawohl, das ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern da ist realistisch was dran?
Ich würde schon Chancen sehen. Also bei den Large Language Models kann man natürlich diskutieren, ob der Zug schon abgefahren ist oder noch nicht, aber im Bereich Open Source und dergleichen gäbe es wahrscheinlich schon Möglichkeiten. Das wird aber nicht einfach spontan passieren, was da irgendjemand sagt, jetzt nehme ich 100 Milliarden in die Hand. Und da, wo es wirklich realistischer ist, ist, wo man schon auf deutschen Stärken aufbauen kann. Das ist natürlich vor allen Dingen im Industriebereich der Fall. Das ist vor allen Dingen im breiteren Bereich physische künstliche Intelligenz der Fall. Dann eben auch in Richtung Robotik, in Richtung vielleicht natürlich jetzt Drohnentechnologie und dergleichen. Auch dazu müssen aber natürlich ein bisschen mehr noch die Voraussetzungen geschaffen werden. da gibt es natürlich auch Themen dann hinsichtlich Datenhandhabung Richtung des AI-Acts aus der EU und dergleichen, wo man schauen muss, wie macht man die Bedingungen einfacher für Unternehmen auch in dem Bereich in Deutschland die Kompetenzen aufzubauen. Und auf der anderen Seite wird oft unterschätzt, wie wichtig auch die Historie ein Faktor ist. Also die Tatsache, dass in Stuttgart immer noch ein guter Teil der globalen Autoproduktion ist, liegt ja primär daran, dass da vor 150 Jahren mal jemand das Auto erfunden hat. Und dann kommt von da aus dieser Kreislauf in Schwung. Und wir sehen es wirklich 150 Jahre später noch, die Effekte. Das Gleiche hat natürlich im Technologiebereich vor allen Dingen Silicon Valley, aber auch ein paar andere Standorte. Wenn man da jetzt wieder quasi ein neues Schwungrad Richtung Hochtechnologie in Deutschland in Gang bringen will, muss man wahrscheinlich auch etwas Geld in die Hand nehmen und da ein bisschen eingreifen und nachhelfen. Und das kann man natürlich vor allen Dingen jetzt schön verbinden mit den hohen Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur, die ohnehin stattfinden. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, wenn man da jetzt innovative Unternehmen, aber vor allen Dingen auch innovative Lösungen, welche Unternehmen die bereitstellen, soll mir jetzt erstmal egal sein, aber wenn man jetzt innovative Lösungen kauft oder bestellt, die es so noch nicht am Markt gibt, triggert man dadurch natürlich eine Investitionstätigkeit und den Aufbau neuer Fähigkeiten, die dringend benötigt werden in Deutschland.
Klar, wir hätten auch die Möglichkeit, würden wir attraktiver werden, könnten wir dann über Innovation auch höhere Personalkosten tragen. Das verstehe ich. Wir haben gerade Stuttgart erwähnt. Ich meine, ein Beispiel bei Ihnen ist auch eine E-Auto-Plattform. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kostet eine neue E-Auto-Plattform in Deutschland ungefähr dreimal so viel wie in China. Jetzt haben wir auch gerade gehört, mein Volkswagen baut einen großen Stil Personal ab. Wir wissen, dass es in Deutschland Automobilindustrie nicht gut geht. Wenn ich natürlich höre, dass es dreimal so teuer ist, bei uns ein neues Auto oder E-Auto-Plattform heißt ja im Klartext, das neue Auto zu entwickeln, wie in China. Und wenn ich das kombiniere, ich selbst war in China, habe mit VW gesprochen, die haben uns gesagt, in dem Motto, okay, China und auch andere, Mercedes haben gesagt, im Prinzip China halbe Zeit, Drittel der Kosten oder Drittel der Kosten, halbe Zeit, ich bringe es durcheinander. Wenn Sie sich das so anschauen, ist es einfach so, dass Auto eine alte Industrie ist, sag ich jetzt mal, und deshalb quasi diese Logik, wenn so eine alte Industrie so disruptiert wird, dass einfach man sich damit abfinden muss, dass es da eben Strukturwandel gibt. Und wir sollten eher dann sagen, wir setzen auf die zukünftigen Dinge, weil hier, wie soll man so einen Kostennachteil von dreimal nachholen? Das wäre mir jetzt nicht, das, selbst mit dem besten McKinsey-Team, glaube ich, können Sie so einen Kostennachteil nicht kompensieren.
Ja, das ist ja, also es ist tatsächlich ein Faktor 3,6, den wir hier sehen zwischen Deutschland und China in der Entwicklung einer solchen Plattform. Das macht ungefähr $1,200 pro hergestelltem Auto dann aus an den Kosten. Das ist natürlich nicht einfach aufzuholen. Das sind natürlich Dinge drin, die man schon auch in Deutschland besser machen kann. Also wenn man da auch schaut, wie die neuen rein Electric Vehicle basierten Unternehmen, wie jetzt auch der gerade natürlich die Bekannten aus den USA, das Thema angehen, dann sind die deutlich produktiver und schneller in der Entwicklung von Plattformen, dadurch, dass sie halt sehr viel einfacher sind, sowohl in den Strukturen als auch sehr viel mehr basiert auf zentralen Software und Computerarchitekturen mit weniger Interfaces, sehr viel fokussierter auf wenige Produkte, anstatt halt sehr, sehr viele parallel. Da gibt es schon einiges an Möglichkeiten, wie man aufholen kann. Den gesamten Weg zur Wettbewerbsfähigkeit da mit China ist im bestehenden Rahmen sicher schwierig. Das muss man dann entweder auf Unternehmensseite ausgleichen, indem man dann halt auch wieder die interessanteren, spannenderen oder vielleicht auch Marken bekannteren Produkte anbietet, wo man dann vielleicht auch $700-800 mehr pro Auto verlangen kann und damit diese Entwicklungskosten herausholt, wenn ich jetzt nur diesen Entwicklungskosten-Nachteil anschaue. Und aber auch auf politischer Seite drüber nachdenkt, wenn jetzt quer durch alle Industrien die Unterschiede so groß sind, was muss ich dann vielleicht auch machen, welche Diskussionen muss ich auch mit China führen, dass man hier auf einer Makroebene eine gewisse Balance wiederherstellt.
Es wird ja oft bei uns immer gesagt, ach, die Chinesen subventionieren nur. Wenn ich Ihnen zugehört habe, haben Sie ja gesagt, die Motto, naja, die haben schon objektiven Vorteil. Sie haben gesagt, die bauen Best Practice, teilweise sogar die besten Fabriken der Welt. Das würde ich jetzt nicht als Subvention sehen, das würde ich als echten harten Wettbewerb sehen. Sind Sie auf Subventionsunterschiede gestoßen bei Ihren Beispielen, dass das auch einen Beitrag leistet, dass wir einen Wettbewerbsnachteil haben?
Also die expliziten Subventionen, die kämen ja noch obendrauf auf unsere Analyse. Die ist explizit vor Investitionen und Steuern. Das käme also noch obendrauf, was da passiert. Das, was implizit natürlich passiert, dass es teilweise günstige Kredite gibt in China, dass es teilweise Standorte oder Land halt günstig zur Verfügung gestellt wird, das wäre dann implizit mit in unserer Rechnung mit drin. Wir selber haben da keine tiefere Analyse zu gemacht, aber es gibt da gute Studien dann vom Internationalen Währungsfonds, von der OECD und dergleichen, die zeigen, dass die Subventionen in China deutlich höher sind, die auch zeigen, dass der Renminbi deutlich unterbewertet ist. Das sind sicher Themen, die man angehen muss auf der Makroebene. Aber es nur darauf zu schieben, wäre zu kurz gesprungen. Da wird auch vieles einfach gut gemacht. Ja, da kann man vielleicht auch einfach mal von lernen. Und da ist auch ein Phänomen, was meines Erachtens oft unterschätzt wird, ist einfach letztlich die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, die dann eine Rolle spielt. Es wird dann oft gesagt, da gibt's Lohndumping und dergleichen. Eigentlich müssten doch Chinesen in den Fabriken, wenn sie jetzt genauso produktiv sind, auch genauso viel verdienen wie in Deutschland. Und so die ökonomische Theorie würde das auch erstmal suggerieren. Aber wenn natürlich dieses Spektrum in China so hoch ist, wo die einen Leute teilweise noch irgendwo auf den Reisfeldern arbeiten, die anderen Leute auf Baustellen hin und wieder vom Gerüst fallen. Also es sind ja wirklich relativ extreme Bedingungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite in den produktivsten Fabriken arbeiten, bei gleichzeitig steigender und doch signifikanter Arbeitslosigkeit. Dann muss man nicht nur sagen, da macht die chinesische Regierung irgendwelche Subventionen, sondern das ist dann einfach auch ein Stück weit der Markt, wie er sich in China derzeit darstellt. Und da muss man als Deutschland und Europa mit umgehen lernen.
Also ich bin ja höre einen Podcast, mein Podcast wird von vielen gehört. Jetzt beginnt man mal mit Unternehmer. Also ich bin Unternehmer und ich sage, ich bin standorttreu, ich finde Deutschland super, ich habe ein neues Investitionsprojekt. Können Sie mir helfen, dieses Investitionsprojekt so zu gestalten, dass der Kostennachteil kleiner wird? Okay, also ich beauftrage Sie. Welche Hebel, also was würden Sie jetzt mit dem Unternehmen machen und sagen, daran kannst du jetzt drehen und kannst so quasi zumindest deine eigenen Hebel aktivieren, um deinen Beitrag zu leisten, den Nachteil zu kompensieren?
Ja, im Prinzip würde ich auf der einen Seite die Kostenklaviatur durchgehen und sagen, okay, bei den Baukosten, was kann ich standardisieren, modularisieren, vielleicht auch perspektivisch, habe ich ähnliche Investitionsvorhaben vor, gibt es andere Unternehmen, mit denen ich vielleicht auch zusammenarbeiten kann, Bauunternehmen, längerfristige Beziehungen zu aufbauen kann, um die Baukosten runterzukriegen. Dann kann man natürlich auch schauen, je nachdem, was es für eine Industrie ist, kann ich auch mit alternativen Produkten, alternativen Prozessen arbeiten und so die Produktivität nach oben gehen. Wenn nein, wie kann ich mit KI, Robotik zuerst möglichst produktiv das Ganze angehen? Dann sicher gucken bei den Energie- oder Materialkosten, kann ich teilweise mit langfristigen Verträgen und dergleichen arbeiten, muss ich aber auch überlegen, was ist der richtige Standort? Ja, ist es dann hoffentlich einer in Europa, auch da hatten wir ja auch einiges an Auswahl, aber wo gehe ich auch hin? Und würde dann aber vor allen Dingen auch schauen, was kann ich denn herstellen, wofür ich nachher auch Premiumpreise bekomme? Das ist wahrscheinlich letztlich der wichtigste Hebel, den man als Unternehmen da in der Hand hat. Kostenunterschiede sind teilweise relativ hoch und das Beste ist, wenn man das über Preisunterschiede kompensiert. Das können einfach Markennamen sein, das können Dienstleistungsangebote und Dienstleistungsnetzwerke sein, das können innovativere oder höher qualitative Produkte sein. Da gibt es einiges an Möglichkeiten. Aber das muss ganz, ganz essentiell Teil des Investment Cases sein.
Das bin ich sofort bei Ihnen, da finde ich sehr erschreckend. Sie kennen die Umfragen ja auch. Ich glaube, in die Deutsche Handelskammer in Peking hat befragt die Mitgliedsfirmen, hat dem Motto, wie schaut es technologisch aus? Und ich glaube, mehr als die Hälfte hat gesagt, die Chinesen sind oder werden spätestens innerhalb der nächsten 5 Jahre in ihren Bereichen Technologieführer sein. Und dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Wenn die anderen Technologieführer sind, dann bist du nicht mehr derjenige, der eine Preisprämie haben kann. Jetzt kannst du sagen, okay, ich habe vielleicht noch einen schönen Markennamen, vielleicht noch so, aber ich glaube, auf Dauer wird es nicht funktionieren. Herr Mischke, jetzt hören meinen Podcast auch Politiker. Und darum frage ich Sie jetzt mal. Jetzt hört Frau Reiche hört unseren Podcast und sagt, Mensch, ich lade doch mal Herrn Mischke ein, Herr Stelter darf mitkommen, serviert den Kaffee und Sie können mal sozusagen Frau Reiche sagen, der Politik sagen, vielleicht Herr Merz noch, was Sie tun können. Als Schlussfolgerung. Aber nochmal, der Alarm müsste ganz laut sein. Nettoinvestitionsquote Deutschland 0. Damit, Sie haben es schon gesagt, Abwärtsspirale, wir investieren nicht, abnehmende Produktivitätsfortschritte etc. Lohnkostennachteil wird noch größer, so funktioniert es nicht. Wenn Sie jetzt da eingeladen werden, was würden Sie denen empfehlen?
Wir machen keinerlei Politikberatung. Da gibt es natürlich auch immer, die Gesellschaft muss selber auch wissen, was ihre Prioritäten sind. Aber was wir sicher sagen können, ist, wenn man die Investitions- und Standortbedingungen in Deutschland verbessern will, dann hätte man sicher ein paar Hebel an der Hand. Und das würde eben starten irgendwo bei den Baukosten. Da gibt es relativ viele Studien, die zeigen, was daran vielleicht lange dauert und komplexer ist als anderswo. Man würde als nächstes sich das Thema Produktivität anschauen. Da hatten wir auch schon eingangs diskutiert. Ist sicher das für die Frage des Arbeitsmarktes im Vergleich auch zu Nachbarländern wie Dänemark und die Schweiz und dergleichen, die da im Thema Umfeld mit reinspielen, aber auch die Regulatorik zum Einsatz von KI und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien, die da sicher irgendwo auf der Agenda wären. Man würde sehen, dass man den Faktor Zeit ausgleicht. Und wenn man halt sagt, okay, man ist halt inhärent vielleicht auch ein bisschen langsamer als andere Standorte, kann ich es dann vielleicht schaffen, dass ich schon gewisse Zonen und dergleichen schaffe, wo ich vorgenehmigte Standorte baue, wo ich Energie- und Netzanschluss schon zur Verfügung stelle. Das heißt, vielleicht dauern meine Prozesse lange, aber wenn ich früh anfange, kann ich ja trotzdem schnell sein oder schnell genug sein. Und man müsste sicher Richtung Differenzierung und Innovation gehen. Da gibt es natürlich viele Regelungen Richtung Cost of Failure, die da reinkommen. Da gibt es sicher die Notwendigkeit, auch industriepolitisch nachzuhelfen, um in den Bereich Hochtechnologien neue Fähigkeiten aufzubauen. Vor allen Dingen im Bereich Public Procurement gibt es da relativ viele Möglichkeiten. Da muss man sicher europäisch drüber nachdenken. Keine Innovation lohnt sich nur für Deutschland dieser Tage. Das muss mindestens mal den europäischen Markt abdecken. Also auch da muss man stärker oder würde man stärker integrieren, wenn man das schaffen will. Zu guter Letzt würde man sicher auch die schwierigen Diskussionen auf globaler Ebene führen, wie man mit Währungsbewertungen, wie man mit Subventionspolitik und anderen Themen gemeinsam umgeht, idealerweise alle abbauen, Second Best Option selbst aufbauen.
Das sehe ich ganz genauso. Lieber Herr Mischke, es war ein super Gespräch. Vielen herzlichen Dank für die Einsichten, auch wenn Sie traurig sind. Ich bin ein ganz großer Fan, möchte mal sagen, des McKinsey Global Institutes. Ich finde die Studien immer so spannend und ich finde es gut, dass Sie so grundlegende Studien machen und Fragen eben aufwerfen. Und ich hoffe ganz besonders bei dieser Studie, dass es ein weiterer Baustein ist, um zu einem politischen Weckruf bei uns zu führen, dass es eben mit den paar Reformen, die gemacht wurden, wahrscheinlich noch nicht getan ist und dass es sich lohnt, ein bisschen mehr zu machen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen können.
Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Jan Mischke. Ich finde, es hat sehr gut zusammengefasst, wo wir stehen. Und diese Zusammenfassung zeigt auf, wie groß der Reformbedarf in Deutschland ist. Was wäre also zu tun? Erstens, wir müssen Energie schnell deutlich billiger machen. Der Industriestrompreis muss schnell gesenkt werden und das eben nicht über Subventionen, sondern über ein Programm, welches Energie wirklich nachhaltig billiger macht. Da passt es, dass in dieser Woche eine neue Studie vorgelegt wurde, die sich erneut mit der Energiewende, aber auch mit Atomkraft beschäftigt hat. Der Nuclear Energy Outlook, der zur OECD gehörenden Nuclear Energy Agency mit dem Titel Nuclear Energy Outlook Global Installed Capacity to 2050 and Beyond hält unter anderem Folgendes fest.
Eine zentrale Erkenntnis der NEA-Studien ist, dass die Systemkosten stark steigen, wenn sich Klimaziele verschärfen und der Anteil volatiler Erneuerbarer wächst. Anfangs kann man Erneuerbare noch wirtschaftlich über Erdgas absichern. Sobald aber die Emissionsziele strenger werden, fällt Erdgas als Option weg und die Kosten für Systemzuverlässigkeit steigen dramatisch. Anders formuliert, für Länder mit langfristigen Klimazielen ist ein System, das ausschließlich auf volatile Erneuerbare setzt, ein Weg, der kurzfristig günstig erscheint, langfristig aber die Zielerreichung unbezahlbar macht.
Ich denke, wir in Deutschland sitzen bereits seit langem in dieser Falle. Und was machen andere rational agierende Länder im Unterschied zu uns? Sie verlängern die Laufzeit ihrer Kraftwerke.
Die Laufzeitverlängerung der bestehenden Kernkraftwerke bleibt ein Schlüsselfaktor, um die globalen Kapazitätsziele zu erreichen. Die meisten Reaktoren in OECD-Ländern stammen aus den 1970er und 1980er Jahren und viele erreichen bereits vor 2040 das Ende ihrer ersten Betriebslizenz. Eine Verlängerung auf 60 und zunehmend 80 Jahre würde zuverlässige, kohlenstoffarme Kapazität sichern, die Energiesicherheit stützen und vermeiden, dass große Mengen gesicherter Erzeugung kurzfristig ersetzt werden müssen. Bei den meisten Reaktordesigns lassen Ertüchtigung und Wartung einen Weiterbetrieb ohne grundsätzliche technische Barrieren zu. Und Laufzeitverlängerung ist die kostengünstigste Quelle sauberer Elektrizität überhaupt.
Wir wissen, die Kraftwerke, die wir abgeschaltet haben, waren ebenfalls unschlagbar günstig. Und ich bleibe dabei, wir sollten dringend versuchen, zu retten, was zu retten ist. Übrigens, auch neue Kernreaktoren müssten nicht so teuer sein wie die letzten Projekte im Westen. McKinsey rechnet in der bereits zitierten Studie mit Blick auf die Kernenergie Folgendes vor.
Südkorea baut Reaktoren zu 65 US-Dollar je Megawattstunde, China zu 63, die USA zu 154, mehr als das Doppelte, Frankreich zu 190, fast das Dreifache. Der Kostenunterschied ist keine Frage der Technik, sondern des Ausführungsmodells. Standardisierte Designs, wiederholte Bauprozesse, schnelle Genehmigungen.
Das sieht übrigens auch die OECD so.
Diese Herausforderung erfordert enge Zusammenarbeit gleichgesinnter Länder, stärkere industrielle Partnerschaften und eine Abkehr von Einzelprojekten zugunsten programmbasierter Ausbaustrategien. Programmansätze geben Investoren Sichtbarkeit, unterstützen Standardisierung, ermöglichen Lerneffekte und senken die Baukosten. Historische Erfahrungen in Frankreich, Kanada, Japan und Korea sowie die aktuelle Praxis in China zeigen, Flottenausbau verbessert die Ausführungsleistung, wenn er von stabilen politischen Rahmenbedingungen und leistungsfähigen Lieferketten getragen wird.
Das heißt natürlich nicht, dass wir morgen ein neues Kernkraftwerk bauen sollen. Aber es heißt, dass jede Debatte über Industriestrom ehrlich geführt werden muss. Wir sollten aufhören, auf ein maximales Modell allein mit erneuerbaren Energien zu setzen und lieber eine kostengünstige Variante aus Kernenergie in Kombination mit Wind- und Solarkraft anstreben. Studien rechnen vor, dass wir damit eine deutliche Senkung der Kosten erreichen könnten. Wer das nicht möchte, weil er sagt, es ist tabu in Deutschland, eine rationale Energiepolitik zu betreiben, der muss hinnehmen, dass die Deindustrialisierung weitergeht und dass Deutschland bei vielen neuen Investitionsprojekten schlichtweg nicht wettbewerbsfähig ist. Der zweite Hebel, um Deutschland fitter zu machen, ist eine Flexibilisierung im Arbeitsmarkt. Hier geht es um eine Reduktion des Kündigungsschutzes, Stichwort Costa Felia. Es gilt aber auch um eine Anpassung der Mitbestimmungspraxis. Wir können nur durch mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt die Produktivitätspotenziale durch Automatisierung und künstliche Intelligenz heben. McKinsey beziffert das Potenzial auf rund 30% Produktivitätszuwachs über die kommenden 10 Jahre. Diese dürfen wir nicht liegen lassen. Der dritte Hebel ist ein radikaler Bürokratieabbau. Wir haben es gehört. In den USA dauert es 60 Tage, in China 40, bei uns 200 Tage, bis ein Bauprojekt genehmigt wird. Das können wir ändern. Viertens, das ist mein Punkt, wir sollten den Sozialstaat dringend reformieren. Wir können und sollten Löhne nicht senken. Wir können aber daran arbeiten, dass die Sozialkosten nicht mehr weiter steigen. Im Gegenteil, wir können sie senken und über diesen Hebel zu einer Reduktion der Lohnstückkosten beitragen. Ohne sinkende Lohnstückkosten werden wir aber nicht wieder wettbewerbsfähig für Bestehendes und schon gar nicht für neue Investitionen. Und letztlich fünftens, wir müssen in Deutschland Innovation aktiv fördern. Der Staat ist zurzeit ein großer Nachfrager im Bereich der Verteidigung. Diese Nachfrage muss gezielt in Innovation gelenkt werden. Dual-Use-Technologien, Software, Sensorik, künstliche Intelligenz. Ich erinnere an meine zwei Podcasts mit Professor Guntram Wolf zu diesem Thema. Wir geben zu viel Geld aus für Altes und zu wenig für Neues. Wir sollten hier den Hebel sehen, über gezielte Förderung auch von Start-ups aus dem Verteidigungsbudget heraus die Bundeswehr fitter zu machen, aber zugleich die Grundlage zu legen für neue Unternehmen, neue Branchen aufgrund der neuen entwickelten Technologien. Zurzeit sind wir drauf und dran, genau diese Chance zu verpassen. Wir haben schon diskutiert. Die Politik redet zwar von Reformen, aber sie macht nicht das, was erforderlich ist. Vergleichen wir die Vorschläge von McKinsey zur Verbesserung der Attraktivität des Standorts Deutschland beziehungsweise generell zur Reduktion des Investitionskostennachteils mit dem, was die Bundesregierung tatsächlich macht, so kann man höchstens beim Thema Bürokratieabbau eine Entwicklung in die richtige Richtung konstatieren. Allerdings geht es auch hier viel zu langsam voran und auch zu wenig ambitioniert. Bei der Energie gibt es keine Änderung. Wir halten am eingeschlagenen Kurs fest. Es gibt keine wirkliche Arbeitsmarktreform, nur einen zögerlichen Einstieg in die Lockerung des Kündigungsschutzes. Es gibt keine Sozialstaatsreform, die zu sinkenden Abgaben führt. Im Gegenteil, wir wissen schon jetzt, dass die Sozialabgaben weiter steigen werden. Und es gibt ansonsten auch keine Entlastung, sondern eine weitere Erhöhung der Reichensteuer und die Beibehaltung des Solidaritätszuschlags, der Unternehmen belastet und damit Investitionen noch zusätzlich unattraktiver macht. Und der Staat selbst? Ja, der Staat spricht von Schulden für Investitionen. In Wirklichkeit stopft er damit Löcher, wie das IFO-Institut anlässlich des neuen Haushalts für 2027 vorgerechnet hat.
Die Bundesregierung verbucht 4,2 Milliarden Euro, die im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ursprünglich für Straßen und Schienen bestimmt waren, im Etat des Verteidigungsministeriums als verteidigungsrelevante Verkehrsinvestitionen. Damit fallen sie unter die Bereichsausnahme Verteidigung und dürfen ebenfalls über neue Schulden finanziert werden. Ohne diese Verschiebung würde die 10%-Quote für Investitionen nicht erreicht.
Wir wissen, das ist nicht der erste Kunstgriff des Lars Klingbeil. Bereits im März dieses Jahres hat das IFO-Institut dokumentiert, dass die Bundesregierung 2025 95% der zusätzlich aufgenommenen Schulden für Infrastruktur nicht dafür verwendet hat, sondern zum Stopfen von Löchern. Damit bleibt das Bild eines Staates, der die Rahmenbedingungen für Investitionen nicht verbessert und die Schuldenmilliarden, die sich eigens für Investitionen beschafft hat, in Konsum umleitet oder als getarnte Bestandsausgabe verbucht, der also offensichtlich angesichts der Lage der Wirtschaft versagt. Und die Folge ist eine sich beschleunigende Abwärtsspirale. Ohne Investitionen kein Produktivitätswachstum, ohne Produktivitätswachstum keine Verbesserung bei der Rentabilität von Investitionsprojekten in Deutschland. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich bei Jan Mischke für das Gespräch und möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auffordern, weiterhin sehr skeptisch zu bleiben, wenn Sie irgendeinen Politiker hören, der Ihnen verspricht, jetzt macht er alles besser. Soweit meine Überlegungen für diese Woche. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder am kommenden Sonntag zur neuen Ausgabe von BTO. Bis dahin genießt Sie den Sommer. Alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.